Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Wir werden uns in diesen Sonntagen möglichst konsequent an der Bibel ausrichten. Die Bibel ist mein liebstes Buch und ich gebe euch jetzt schon einen Tipp. Für diejenigen, bei denen es noch nicht so weit ist, macht sie auch zu eurem liebsten Buch. Es gibt nichts, was die Bibel überragt an Weisheit, an Wissen, an Werten, weil Gott persönlich durch die Bibel zu uns spricht. Und wir wissen ja viel, viel weniger über ihn, wenn wir die Bibel nicht hätten. Und für mich persönlich ist auch klar, dass die Bibel inspiriert ist von Gott. Und je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr werde ich in meiner Überzeugung gefestigt. Genial. Ich gehe davon aus, dass die Bibel von Anfang, 1. Mose 1, bis in die Offenbarung 22, göttlich inspiriert ist. Und er hat dazu Menschen gebraucht, die geschrieben haben. Und diese Zusammenarbeit zwischen Gott, dem Heiligen Geist und den Schreibern seines Wortes, die ist genial. Und genauso will er mit uns unterwegs sein, in Zusammenarbeit. Ich muss einige von euch gleich zu Beginn enttäuschen. In der Bibel gibt es keine Musterehe und keine Musterfamilie. Das ist so. Ich habe gesucht und gesucht. Und ich habe gemerkt, schon in der ersten Familie war das eine Katastrophe. Adam und Eva, sie hatten zwei Söhne. Der eine hat den anderen ermordet aus Eifersucht. So hat das Familienleben begonnen. Gott hatte ganz andere Vorstellungen. Eine andere Familie, das ist Isaac und Rebekka. Nur ein Beispiel, ein weiteres. Isaac und Rebekka. Die Rebekka, die hatte ihren Lieblingssohn Jakob. Der Isaac hatte seinen Lieblingssohn Esau. Und da beginnen auch viele Probleme, wenn die Eltern dann so ihre Lieblingskinder haben. Und die Rebekka hat den Jakob dazu angestiftet, zu verleitet, dass er den Erstgeburtssegen ergaunert von seinem Vater und sich verkleidet wie Esau. Eigentlich furchtbar, so etwas. Oder ich denke an Josef, der mit seinen Brüdern wahnsinnige Auseinandersetzungen hatte, von ihnen am Schluss sogar nach Ägypten verkauft wurde. Sie stecken die Silbergroschen in ihre eigene Tasche. Auch eine ganz dramatische Geschichte. Und den Vater angelogen, dass Josef von einem Tier umgebracht wurde in der Wildnis. Der Eli, ein Priester, ein hoher Priester, der hatte zwei Söhne, Hophni und Phinehas. Und die Beziehung zu diesen Söhnen, die war absolut auf dem Nullpunkt. Die haben von ihm nichts mehr angenommen. Oder David, der hatte eine Affäre. Und sein Sohn Salomo, wie der sich seinem Vater gegenüber verhielt, ist ja schrecklich. Wenn diese Familien bei uns hier in die Stammi gekommen wären, werden sie sofort in eine professionelle Therapie geschickt. Ist so. Und können wir sagen, dass wir besser sind? Meine Frau Margret und ich geben euch gerne Einblick in unsere Herkunftsfamilie. Und da werdet ihr merken, die hatte auch ihre Probleme und Herausforderungen.
Meine jetzt verstorbenen Eltern sind beide aus Österreich. Mein Vater Wiener aus einem wohlhabenden Haus. Meine Mutter aus Kärnten von einer Bauernfamilie mit 14 Kindern. Es war ganz speziell. Mein Vater musste Chemie studieren, damit er dann bei seinem Onkel in Glarus die Firma übernehmen kann. Es war Kriegszeit. Und in dieser Zeit in Glarus wurden ihnen zwei Töchter geschenkt. Die erste, meine Schwester, 4 Jahre älter als ich, war sehr willkommen mit einem schwierigen Kaiserschnitt. Es dürfte kein weiteres Kind mehr zur Welt kommen. Und siehe da, da wurde ich geboren mit Frühgeburt. Man hat sehr um mich gebangt. Und ja, wir hatten eine schöne Familie, doch leider ohne Glauben. Und ich merkte, bei mir hat sich viel Eifersucht genährt, indem meine Schwester für mein Empfinden immer bevorzugt wurde. Ja, ich habe sogar einmal ihre Lieblingspuppe, die Lilly, aus dem 3. Stockwerk geschmissen und sie hatte nachher Schrammen im Gesicht. Es tut mir sehr leid nachträglich. Und auch habe ich ihr in einen neuen Faltenschüpp geschnitten mit einer Schere. Ach, das ist etwa mit 6 gewesen, mit 5. Da kann man kaum schneiden. Aber es war so geschehen. Leider weiß ich diese Sachen noch sehr gut. Und es kam dann ein großer Bruch, als ich meine Mutter an Krebs verlor, als ich 10 Jahre alt war. Ja, es hat viele Probleme gegeben. Mein Vater suchte möglichst bald eine Frau und heiratete nach einem Jahr meine Stiefmutter. Und mein Zuhause hat sich verändert. Die Gemütlichkeit wurde zu einem Museum mit schönen Möbeln, mit Vasen, aber die Atmosphäre war weg. Ja, ich bin sehr bewegt, das war eine schwere Zeit. Und da bin ich irgendwie abgesumpft. Ich wollte nicht mehr daheim bleiben. Ja, ich habe dann viel meine Stiefmutter angelogen, habe auch viel gestohlen und mit meinem Charme habe ich das oft wieder gut machen können. Ist ganz interessant. Eine bewegende Zeit und es kam noch einiges dazwischen, aber in meiner Ausbildung in Chur habe ich Jesus kennengelernt. Mit 17 hatte ich einen schweren Turnunfall an meinem rechten Sprunggelenk. Da habe ich heute noch Einschränkungen dabei. Und trotzdem ist das die schönste Entscheidung meines Lebens. Ich habe gemerkt, jemand vergibt mir. Ja, so gewaltig. Jemand befreit mich und das ist Jesus. Genau. Sorry, es bewegt mich.
Das gehört dazu. Die Emotionen zulassen ist ganz entscheidend. Und oft haben wir Hemmungen, weil wir keine Schwächen zugeben wollen. Und dann beginnt das Theater. Entschuldigung. Und ich habe das lernen müssen. Ich habe lange keine Tränen vergossen. Und ich habe das ganz bewusst lernen müssen, die Emotionen wirklich auch zulassen. Meine Familiensituation ist eine völlig andere. Eltern, die Jesus geliebt haben, haben uns schon früh Geschichten aus der Bibel erzählt. Sie waren in der Mission tätig in Südindien. Und beim letzten Aufenthalt, diese 3 Jahre, musste mein älterer Bruder zu Hause, also in der Schweiz, bleiben, bei einer Pflegefamilie. Und er hat diese Zeit gar nicht gut erlebt. Irgendwie hat die Chemie nicht gestimmt. Und in dieser Zeit kam es zu einem Bruch mit den Eltern. Er war maßlos enttäuscht, dass die Eltern ihn einfach so in der Schweiz gelassen haben, aus tiefster Überzeugung, um Jesus zu dienen. Versteht ihr? Und die Beziehung ist nie mehr gut gekommen. Das blieb immer ein Schmerz. Mein jüngerer Bruder, er war etwas mehr als 30 Jahre alt, als er Opfer eines Raubüberfalls geworden ist. Jetzt übernimmt es mich. Und ich habe ihn verloren. Wir haben alles geteilt. Wir hatten eine so gute Beziehung. Wirklich in jeder Beziehung. Wir haben alles geteilt. Als wir von zu Hause ausgezogen sind, wussten wir nicht mehr, wem welche Spielsachen und welche Teile der Modelleisenbahn gehören. Und frühzeitig ist er zu Jesus heimgegangen. Das war ein Einblick in unsere Familiengeschichten. Danke vielmals, Schatz. Was mir auffällt, ist, dass Gott oft mit Verwundeten zusammenarbeitet und sie zu Hauptpersonen macht im Bau seines Reiches. Das ist so. Verwundete werden zu Hauptpersonen. Eine zweite Enttäuschung: die Bibel ist kein Erziehungshandbuch. Erziehung hat so viele Komponenten, die auch mit der Zeit, in der wir leben, mit der Kultur, in der wir aufwachsen, einen Zusammenhang hat. Aber die Bibel gibt ganz, ganz viele wertvolle Prinzipien, Grundsätze, Werte für Kindererziehung. Auf die möchten wir dann gerne in einer der folgenden Predigten noch eingehen. Es wird also eine ganz spannende Serie und ich freue mich darauf, auf die Zeiten mit euch in diesen Gottesdiensten. Dann eine dritte Enttäuschung. Das Wort Familie kommt in der Bibel gar nicht vor. Es gibt neue Übersetzungen, da findest du Familie, aber überall, wo Familie steht, steht im Alten Testament Bayit, das heißt Haus, und im Neuen Testament steht Oikos, auch das heißt Haus. Und es ging bei Bayit und Oikos mit dem Begriff Haus um eine Lebensgemeinschaft, um eine Wirtschaftsgemeinschaft. Da leben verschiedene Generationen beieinander und Schwierigkeiten innerhalb dieses Hauses wurden noch viel einfacher aufgefangen, weil da nicht nur Vater und Mutter oder alleinerziehend nur der Vater oder die Mutter zuständig waren, sondern sie waren eingebettet in Beziehungen. Eine Beziehungsgemeinschaft. Und die neuen Übersetzungen, die haben Familie, viele von diesen. Damit wir wissen, was mit Haus eigentlich könnte gemeint sein, aber es trifft den eigentlichen Sinn nicht. Wilhelm Fäh ist ein Psychologe und Pädagoge und Theologe, hat verschiedene Bücher geschrieben und eines seiner Bücher heißt Familie im Wandel der Gesellschaft. Und er geht darauf ein, wie in den letzten 70 Jahren eine ganz starke Veränderung stattgefunden hat. Das sind etwa die Jahre, die ich schon am Leben bin. In dieser Zeit ist die Lebensgemeinschaft, die Wir-Gemeinschaft immer mehr zu einer Ich-Gemeinschaft geworden. Er weist nach, dass die Familie geschrumpft ist auf Papi und Mami und die Kinder. Sie ist zu einer winzigen Zelle geworden und er sagt in seinem Buch, eigentlich sind wir zu Ichlingen geworden. Wir sind vom Wir zum Ich haben wir uns entwickelt. Und dann wird die Familie zur Privatsache. Sie wird zu einer ganz kleinen Zelle und die Eltern kommen dadurch unter einen unwahrscheinlichen Druck. Alles, was nicht gut läuft in der Familie, geht auf ihr Konto. Sie müssen dafür gerade stehen. Und die Gefahr ist dann auch, dass man alles versucht zu beschönigen. Und wisst ihr, dann entstehen so diese Konkurrenzkämpfe unter den Familien. Man beobachtet einander, wir machen dies und die. Und hast du gesehen, wie die Kinder dieser Hans und Vreni oder wie immer sie heißen, wie die sich wieder verhalten haben, ist ja furchtbar. Und dann wird getuschelt und gemunkelt und es entsteht, die Gefahr ist dann auch so eine Konkurrenz unter den Familien. Wow, die sind super, dann schau mal, diese Kinder stehen im Leben, sind gläubig, vertrauen Jesus. Und wir, und dabei sind so viele Faktoren, allein schon unsere Biografie, die uns prägt, unsere Vergangenheit, ist ein ganz entscheidender Faktor. Dinge, die wir nicht beeinflussen können, Unfälle. Versteht ihr? Dinge, die einfach über uns kommen, Krankheiten. Und dann auch jene Bereiche, auf die wir wohl Einfluss haben können. Aber wer hat schon üben können, Kinder zu erziehen? Wir konnten nicht üben, eine Ehe zu führen. Wir konnten auch nicht üben, Kinder zu erziehen. Wir können nicht üben, zu sterben. Es ist, wie wenn Gott die wichtigsten Bereiche in unserem Leben uns überlässt und uns geradezu zwingt, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Und das heißt, er zwingt uns dazu, von dieser kleinsten Zelle wegzukommen und uns zu öffnen für die anderen. Die Familien, diese kleinen Zellen, sind einem riesigen Druck ausgesetzt. Ich zeichne hier mal so einen grünen Kreis. Die Familie als kleine Zelle. Und jetzt kommt der Druck. Wahnsinn. Das ist einerseits zum Beispiel der finanzielle Druck. Wie kommen wir zurecht? Überleben wir mit dem, was wir verdienen? Die Frau ist darauf angewiesen, dass sie auch einer Arbeit nachgeht. Und dann kommt der Druck, was machen wir jetzt mit den Kindern? Der zeitliche Druck. Wir haben keine Zeit für sie. Dann kommt vielleicht noch ein weiterer Druck dazu. Die Schule, die Leistungen. Unsere Kinder müssen unbedingt das Gymi besuchen. Das ist eine Prestigesache. Und so geht es weiter. Der Druck. Unsere Kinder, die müssen die Bibel gut kennen. Wenn sie dann in der Gemeinde in das Kinderangebot gehen, dann sollen sie brillieren können mit ihrem Bibelwissen und Bibelstellen auswendig. Versteht ihr, das sind alles so Bereiche, wo ein unglaublicher Druck stattfindet auf die Familie. Und dann steht so dieses Vergleichen und dieses Konkurrenzdenken. Seht ihr hier diese Pokale? Vielleicht habt ihr gedacht, was ist denn das? Meine Frau hat sie bei uns auf dem Alteisen gefunden. In der Sammelstelle von Lutzenberg-Walzenhausen. Ja, und dann haben wir gedacht, sie ist nach Hause gekommen, du, das hat jetzt ganz viele Pokale, habe ich gesagt, ich hole die, ich gehe ganz schnell, vielleicht sind die sonst weg, ich will die unbedingt haben, denn diese Pokale, die sprechen für sich. Versteht ihr, ist nicht unser Leben manchmal so ein Wettkampf, unsere Ehen, unsere Familien, obwohl wir ganz unterschiedliche Vergangenheiten haben und wir vergleichen dann miteinander, eins zu eins. Und dann wird es gefährlich und dann geht es darum, wer hat am Ende den größten Familienpokal, oder? Und die werden dann bewundert und am Schluss landet alles im Alteisen. Versteht ihr da, das wackelt und, hä? Genau so ist es, oder, mit unseren Pokalen. Und was machst du dann damit? Und dann kommt der Druck nach außen, ich muss delegieren, wir schaffen das nicht. Wir müssen unbedingt einen Ort haben, wo unsere Kinder sein können. Wir haben zu wenig Zeit für sie, schon im Vorschulalter. Sie müssen in einen Hort. Ich habe nichts gegen diese Kinderhorte, wenn eine Familie wirklich in einer Situation ist, wo sie es nicht schaffen kann. Aber überlegt euch gut, was das für ein Hort ist. Und dass wir die Kinder nicht einfach irgendjemandem mit irgendwelchen neuzeitlichen pädagogischen Ansätzen anvertrauen. Unsere Tochter Tabea wohnt in Lusaka. Ihr habt auch ihren Mann gesehen auf dem Bild. Sie wohnt in Lusaka und sie hat eine Housemaid, also eine Hausangestellte, die schaut für den Haushalt, die kocht. Wir haben schon oft gedacht, wow, das wäre noch schön, wenn wir so jemanden hätten. Putzt das Haus, kocht die Mahlzeiten und wenn die Kinder noch klein sind, auch nach den Kindern. Und sie ist als Missionarin ausgereist und war Teilzeit angestellt in einem Missionsprojekt in den armen Vierteln von Lusaka als Krankenschwester. Und jetzt hat sie mit der Zeit gemerkt, dass diese Maid, die Kinder waren dann viel mit der Maid alleine zu Hause und die hatte einen ganz schwierigen Einfluss auf die Kinder. Und sie hat sich schlussendlich entschieden, dass sie ihre Arbeit kündet als Missionarin und dass sie sagt, und ich bin zu Hause. Diese Zeit mit meinen Kindern ist mir zu wichtig, als dass ich einer sambischen Maid überlasse, Versteht ihr? Und das ältere ihrer Buben hat heute noch Verlustängste. Es ist wichtig, dass wir uns das ganz gut überlegen. Kinder hört oder was auch immer. Und da gibt es andere Bereiche, die wir auslagern. Zum Beispiel das Kinderprogramm zu Hause. Da gibt es so gute Möglichkeiten, den Fernseher anstellen oder ein Handy schenken. Ich konnte es fast nicht glauben, als eine Nachbarin von uns, wir kamen mit ihr ins Gespräch über ihr Kind, Viertklässler, und wir hatten damals Pflegekinder, eines war in der gleichen Klasse, und das Kind war ständig mit seinem Handy unterwegs. Und wir fragen sie dann, ob sie dann weiß, was das Kind anschaut mit dem Handy. Und sie sagte, das geht mich nichts an, das ist Privatsache für mein Kind, da schaue ich nicht rein. Und mir blieb der Mund offen, er ist fast heute noch offen. Das ist furchtbar. Wir haben bei der Pflegekindinstitution die Einwilligung geholt, dass wir bei allen Pflegekindern jederzeit Einblick haben können in ihr Handy. Und wir hatten zu Hause ganz geregelte Zeiten. Es gab lange überhaupt kein Handy. Und dann in der Oberstufe mit begrenzten Zeiten, eine halbe Stunde pro Tag oder was auch immer. Und bei einem Pflegekind sind wir auf Seiten gestoßen, die sind furchtbar. Und das war auch noch in der Primarschule. Ich sage euch, das ist unglaublich, was da abgeht und was diese Kinder alles einziehen können. Und dann haben wir noch etwas. Die geistliche Erziehung unserer Kinder. Oder wir wollen, dass Jesus finden. Und dann sagen wir, wir haben eine super Gemeinde, ein mega Kinderprogramm. Sie sind verantwortlich in der Gemeinde, dass unsere Kinder Jesus finden. Und das ist dann so einfach, wenn man sagen kann, ja, mein Kind ist irgendwo abgestürzt und die Gemeinde hat die Verantwortung. Und das sind alles Konsequenzen dieses Drucks, den wir verspüren. Versteht ihr? Diese Familiensituation. Und in unserer Reihe geht es darum, wie wir einen Ort schaffen können, einen sicheren Ort, ein Zuhause, wo auch Familien mit all ihren Nöten und Fragen ganz fest eingebettet sind. Das ist Haus. Das ist ein Haus. Dieser Druck auf Familien, auf die kleinen Ichlinge, die wir haben in unserer Gesellschaft, ist enorm. Und schon gar nicht zu denken an Alleinerziehende, ist ja Wahnsinn, wenn eine alleinerziehende Person alleine die ganze Verantwortung trägt für ihre Kinder. Und darum, in diesem Zusammenhang habe ich einen Artikel im Beobachter gelesen, am 3. September letztes Jahr. Job, Kinderpartnerschaft, das ist viel, manchmal zu viel. Immer mehr Mütter und Väter brennen vor Erschöpfung aus, doch rechtlich sind sie nur bedingt abgesichert. Jetzt kommen die rechtlichen Fragen. Wenn ich ein Burnout habe, wird das mir bezahlt oder nicht? Schweizer Eltern fühlen sich zunehmend überfordert, sind gereizt gegen Flucht oder sogar Suizidgedanken. Parental Burnout heißt das Phänomen, das sich meist innerhalb der ersten 4 Jahre nach der Geburt eines Kindes entwickelt. Ein neues Wort, Parental Burnout. Eltern, die ausbrennen. Und jetzt ist eine Website entstanden, mamibrennt.com. Höchst interessant. Auf Mami Brennt finden sich berufstätige Mütter, die im Spagat zwischen Lohn- und Care-Arbeit stecken, und Frauen, die sich mit ihnen solidarisieren. Die Community ist der Safe Space, den wir bisher vermisst haben. Safe Space, den wir bisher vermisst haben. Seht ihr hier die Herausforderung als Gemeinde? Safe Space, angstfreie Zone, wo auch Leute sich hinwagen können, die nicht eine Top-Familie haben. Ein Ort, an dem wir uns verbinden und offen über unsere Herausforderungen sprechen können, ohne dafür verurteilt zu werden. Da müssten wir ein paar Nasenlängen voraus sein. Ich werde energisch. Aber es ist mir so wichtig, dass das bei euch einfährt. Das ist Gemeinde, Safe Space. Und nicht nur übers Internet, versteht ihr? Die wollen sich übers Internet vernetzen. Wir vernetzen uns von Angesicht zu Angesicht, auf der höchst persönlichen Ebene. Und gell, die Schwierigkeit, wenn wir den Glauben aus der Familie weg delegieren, dass dann die Eltern für ihre Kinder kaum mehr Zeit nehmen, sie geistlich zu prägen. Und da hat mich eine Umfrage in den USA enorm beschäftigt, wo ich denke, sie könnte auch bei uns so rauskommen. Eine Umfrage, wo es darum geht, wie viele Prozente der Jugendlichen der Gemeinde betrachten ihre Mutter als sehr christlich, wie viele ihren Vater und wie viele haben zu Hause entweder Familienandacht, Gebet oder Bibellesen erlebt. Jetzt wird es peinlich, versteht ihr? Und ich weiß nicht, wo ihr euch wiederfindet, aber ich glaube, genau da beginnen auch die Probleme. Schaut mal bei den Jugendlichen, und da geht es um Gemeinden, die Jesus im Mittelpunkt haben. Wie viele Prozent? Schaut mal die Prozentzahl. 48 haben ihre Mutter als christlich erlebt. Das ist eine gläubige Mutter. Und bei den Vätern 23%. Merkt ihr etwas? Und ich glaube, das widerspiegelt auch Situationen in vielen unserer Familien. Und wie viele Jugendliche haben zu Hause entweder Familienandacht, Gebet oder Bibellesen erlebt? 27%. Und versteht ihr, da fängt die Ehrlichkeit an, dass wir dazu stehen können, da haben wir etwas vernachlässigt. Das tut uns enorm leid. Und ich stelle mich selber darunter, bei den Vätern habe ich mich da genügend eingesetzt in unserer eigenen Familie, dass die Kinder eine Leidenschaft für Jesus bekommen. Habe ich ihnen das vorgelebt? Es geht ja nicht nur um die Zeit, wo man am Tisch sitzt und dann eine biblische Geschichte erzählt oder wo man betet, sondern dass unser ganzes Leben so getränkt ist vom Heiligen Geist und für die Kinder so ein unvergessliches Vorbild wird, auch wie wir mit unseren Grenzen umgehen. Und da liegt die Verantwortung in erster Linie bei den Eltern. Aber der Druck kann uns dazu verleiten und sagen, die Gemeinde, die ist zuständig. Die Frage ist jetzt, wir haben viel über Nöte und Probleme in der Familie als kleine Zelle nachgedacht. Was machen wir jetzt damit? Und ich möchte jetzt auf einen entscheidenden Schritt eingehen, um den wir nicht herumkommen. Und dazu haben wir euch eine Pflanze mitgebracht. Ihr habt vielleicht schon gedacht, was soll dieses Gestrüpp da vorne? So, höchst interessant. Und ihr könnt sie nachher noch etwas näher anschauen, aber meine Frau und ich wollen euch etwas über diese Pflanze erzählen.
Bei uns hat der Schnee die Pergola im Garten zusammengedrückt, an der Kiwi wachsen. Das ist ein Kiwi-Ast, den ich dann abgeschnitten habe. Meistens gebe ich Fruchtäste in Wasser im Frühling, dann blüht es etwas schneller drinnen. Aber mit Kiwi habe ich das noch nie versucht. Und die Windungen ist sehr eindrücklich zu beachten.
Genau, schaut mal diesen Ausschnitt an. Ist das nicht ein Bild für das Leben vieler Menschen? Man sehnt sich nach einer geraden Linie. Alles geht nur noch aufwärts und vorwärts. Und dann merkst du plötzlich, es kommt eine Kurve. Es geht abwärts. Es geht hin und her.
Ja, und es ging etwa im Ganzen 5 Wochen. Nach 3 Wochen hat sich etwas verändert. Aber der ganze Prozess bis heute waren etwa 5 Wochen. Und das ist ein Wunder, wie da aus der Knospe eine kleine Kiwi, ein Schössling hervorkommt mit den vielen feinen Härchen. Einfach ein Wunder. Wir haben das immer wieder beobachtet und bestaunt.
Wir waren so fasziniert. Dieser Ast, abgeschnitten, der wäre vertrocknet. Und die Margrit hat ihn jeden Tag zurückgeschnitten, ins Wasser gestellt. Wir haben ihn an die Sonne gestellt, an die Wärme. Und schaut mal, was hier aus diesem Ast hervorkommt.
Ja, also nicht ganz jeden Tag habe ich ihn zurückgeschnitten, sonst wäre der Schnitt fast aufgebraucht von der Pflanze. Aber es war einfach genial. Und ja, das hat uns so begleitet auf die kommende Predigtreihe hier in der Stammi. Und wir haben natürlich gehofft, dass es richtig aufgeht, auch noch mit dem, was wir nachher sehen.
Schaut mal, diese Windungen, ist unvorstellbar. Und ich glaube, dass Gott uns in der Natur geistliche Prinzipien beibringt, die für unser Leben hilfreich sind. Und dann diese Knospen.
Ja, das ist zum Staunen, diese Knospen. Das war in der letzten Woche. Da hat sich etwas verändert. Die weißen Blütenblätter kommen langsam zum Vorschein. Und hier, das war noch ein Bild von gestern. Und einfach gewaltig, wir konnten so staunen, was hier hervorkommt. Und wenn ich das wie ein Lebensstrang betrachte, ist bei Gott immer Hoffnung. Hoffnung für uns. Es ist Zeit, um aufzublühen mit unseren Gaben und Fähigkeiten. Und wenn jemand noch mehr sehen möchte, da kann man dort nach dem Gottesdienst die Pflanze beobachten. Es hat jetzt schon mehr Blüten. Also ein Wunder, wirklich.
Josua 24. Josua ist 110 Jahre alt. Er weiß, es geht nicht mehr lange mit meinem Leben. Er ist bestimmt in der Zwischenzeit Großvater, wenn nicht Urgroßvater. Die Eroberung des verheißenen Landes ist weitgehend abgeschlossen und er versammelt alle Verantwortlichen aus dem Volk bei sich. Letzte Worte großer Männer. Was sagt Josua nun zu seinem Volk? Und denkt daran, Josua hatte Schwieriges erlebt. Bei der Auskundschaftung des verheißenen Landes waren Kaleb und er die einzigen, die gesagt haben, wir schaffen das mit Gottes Hilfe. Und alle anderen Kundschafter, denen fiel das Herz in die Hosen. Und sie konnten die ganze Volksmenge anstecken, dass sie gemurrt haben. Und Josua blieb treu, aber als Konsequenz mussten alle über 20-Jährigen in der Wüste sterben. Und Josua hat erlebt jeden Tag mindestens 10.000 Beerdigungen. Müsst ihr euch das vorstellen. Leute aus seiner eigenen Familie, die damals über 20-jährig waren, die verstarben alle in der Wüste. Und erst 40 Jahre später kommen sie ins verheißene Land. Das ist die Biografie von Josua. Und die Eroberung von Ai mit einer Niederlage. Die Gibeoniten, die ihn überlistet haben. Und am Schluss fast noch ein Machtkampf unter den verschiedenen Stämmen, wegen dem Land, das sie zugute hatten, gehört alles zur Biografie Josuas. Und jetzt versammelt er das ganze Volk. Und wisst ihr, was er zuerst macht? Er schaut zurück. Er schaut zurück. Ich mache bewusst hier eine blaue Kurve, weil das für mich himmlisch ist, was Josua da gemacht hat. Hier ist die Station 1, erinnern. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Lest mal Josua 24, 1 bis 13. Da spricht Gott. Josua versammelt sich und jetzt beginnt Gott zu reden und Josua zitiert ihn. So spricht der Herr, der Gott Israels. Und jetzt geht Gott durch die ganze Geschichte Israels von Abraham bis zur Eroberung des verheißenen Landes und sagt ganz viele Male, ich, dem Isaak gab ich Jakob und Esau, dem Esau gab ich das Gebirge Seir zu besitzen. Ich sandte Mose und Aaron, ich führte eure Väter aus Ägypten, ich brachte euch in das Land der Amoriter. Das ist Gott, der sagt, ich habe das gemacht. Und wisst ihr, in der ganzen Erinnerung ist alles weggefiltert, das schief lief. Wird überhaupt nicht erwähnt. Die Biografie des Volkes Israel ohne irgendeinen Geruch von Schuld oder Fehlerhaftigkeit. Und wisst ihr, genau das ist möglich durch Jesus, mit unserer Biografie, dass die neu geschrieben wird. Ist doch Wahnsinn, die Sicht Gottes auf sein Volk von einem Gott, der ihm vergeben hat. Und dann kommt der zweite Schritt. Der zweite Schritt, entscheiden. Jetzt fordert Josua das Volk heraus. Entscheidet euch. Und zwar sagt er nicht, entscheidet euch morgen oder übermorgen, sondern entscheidet euch heute. Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt, Vers 15. Ich aber, mir ist gleich, eigentlich ist mir nicht gleich, wie ihr euch entscheidet, aber ihr trägt dafür die Verantwortung. Aber ich gehe voraus und ich entscheide mich für Gott. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und da denkt Josua nicht nur an ihn und seine Kinder, diejenigen, welche nicht in der Wüste verstorben sind, ich sage es bewusst mal so, sondern er denkt an die kommenden Generationen, ich und mein Haus. Da lebe nicht nur ich, das sind nächste Generationen, übernächste Generationen. Und wisst ihr, meine Frau und ich, wir haben begonnen, ganz bewusst für die kommenden Generationen zu beten. Sogar bis zu jener Generation, die die Wiederkunft von Jesus persönlich erlebt. Vielleicht sind das wir, vielleicht auch nicht. Aber wir haben eine Verantwortung für unser Haus. Und Josua fördert sie heraus und sagt, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Sogar mit 110 Jahren hätte er sagen können, ich habe es ja gesehen, das muss ich nicht wiederholen. Und mit 110 Jahren stehe ich als Großvater hin und sage, und ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich übernehme für mein Haus die Hauptverantwortung. Punkt. Und dann geht es noch einen Schritt weiter. Erinnern, entscheiden. Erhalten. Wichtig ist, dass ich etwas habe, das mich an meinen Entscheid erinnert. Erhalten. Und wisst ihr, diese Schritte, die sind alle absolut göttlich. Absolut. Da zeige ich noch eine Krone hin. Das ist mein Lieblingssignet. Das ist göttlich, was hier geschieht. Wow, das gefällt Gott. Und wisst ihr, was Josua gemacht hat? Er nahm einen großen Stein und richtete ihn dort auf unter der Terebinte. Und Josua sagte zum ganzen Volk, siehe, dieser Stein soll Zeuge gegen uns sein, denn er hat alle Worte des Herrn gehört, die er mit uns geredet hat. Er nahm einen Stein und richtete ihn auf. Und dieser Stein, jedes Mal, wenn wir ihn sehen, erinnert er uns daran, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich habe sicher schon lange gedacht, was machen die Steine da vorne? Ich möchte euch herausfordern. Liebe Großeltern, liebe Großväter, ich mache euch Mut, dass ihr ganz neu euch entscheidet, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ihr könnt eure Entscheidung so zeigen, auch der Öffentlichkeit hier in der Gemeinde, dass ihr nach vorne kommt und einen Stein in die Hand nehmt. Und ihr dürft diesen Stein zu Hause irgendwo an einem gut sichtbaren Ort aufstellen. Und wenn Leute euch fragen, was soll denn dieser Pflasterstein da, könnt ihr sagen, worum es geht. Interessant ist, dass diese Steine fast kubisch sind. Und das Allerheiligste im Tempel war auch ein Kubus. Und vielleicht erinnert euch das, wow, ich will dem Herrn dienen. Gleich wie meine Biografie aussieht, gleich was alles schiefgelaufen ist in meiner Familie, entscheidend ist er. Ich hatte vor 10 Tagen das Gespräch mit einem Familienvater, der hat mir sein Leid geklagt. Die Frau sollte eigentlich auch mitkommen, aber sie hat abgesagt, kurzfristig. Und er sagte, wir stehen kurz vor der Scheidung. Es geht nicht mehr weiter. Und dann fragte ich ihn, wie seine Beziehung zu Jesus aussieht. Und er sagte, mit 17 habe ich mich für Jesus entschieden. War damals brennend dabei, in der Teenie, Jugendarbeit. Aber in der Zwischenzeit läuft praktisch nichts mehr. Ist Lokomotivführer. Und dann sagte ich ihm, weißt du, am liebsten würde ich dir sagen, keine Gespräche mehr, keinen Kontakt mehr, aber du setzt die nächsten Wochen dafür ein, dass deine Beziehung mit Jesus klarkommt. Hier legst du deine Priorität, damit in deinem Leben diese Knospe wachsen kann und zum Blühen kommt. Und vorher, sag ich mal, bringt es gar nicht viel, wenn wir viel reden miteinander. Das ist die Basis. Und ich mache dir Mut dazu, dass dein Führerstand im Zug zu einem Gebetshaus wird. Ich lade dich ein, dass du in den nächsten Momenten nach vorne kommen kannst und sagst, ich nehme bewusst einen Stein und bezeuge damit, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich bitte euch einfach für diese Momente aufzustehen und wenn jemand aus der Reihe gehen will, dass wir Platz machen. Es geht nicht nur die Großväter an, auch die Familienväter. Wenn der Vater nicht da ist, kann auch die Mutter nach vorne kommen. Es gibt ja auch die Mischehen, darauf werden wir auch noch eingehen, wo man den Glauben nicht teilt. Und vielleicht bist du sogar hier, du bist noch jung, du sehnst dich immer noch nach einer Beziehung mit deiner Frau zum Beispiel oder du als Frau mit deinem Mann. Und du sagst, was immer Gott mit mir vorhat, ich und mein Haus, das ist für uns sonnenklar, von Anfang an in unserer Beziehung. Wir wollen dem Herrn dienen. Und da kannst du auch gerne nach vorne kommen. Nimmst dir einfach deinen Lieblingsstein aus dieser Auswahl, die wir haben. Ich bitte euch aufzustehen für diese Momente. Dann komm doch einfach mutig nach vorne. Wir sind hier in einer angstfreien Zone, in der Gemeinde, im Haus des Herrn. Und du kannst gerne auch gleich vorne stehen bleiben, dann kann ich noch für euch beten.
Wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr alle, die ihn achten und ehren. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei. Sei mutig und entschlossen, Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst.
Was für eine Zusage. Mega. Dann erlebst du, wie plötzlich eine solche Blüte aufgeht und Frucht wächst an einer Stelle, wo du es nie gedacht hättest, weil du in dieser engen Verbindung mit Jesus dich in deine Familie investieren willst und sagst, er hat die höchste Priorität.
Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt.
Ich staune über dich. Wow, über diese Stelle, die sagt, du jubelst, wenn du an uns denkst. Und wenn wir an uns denken, haben wir oft Schuldgefühle und denken, da ist wirklich vieles schiefgelaufen. Aber danke, dass du sagst, die mit Tränen sehen werden, mit Freuden ernten. Und Herr, du siehst alle diese jüngeren und älteren Menschen, die hier stehen und einen Stein mit nach Hause nehmen als Erinnerung, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und schenke, Herr, dass sie in nächster Zeit Segen erleben in einer Art, wie sie noch nie erlebt haben, dass sie merken, wie in ihrer Familie, in ihrem Haus plötzlich da und dort Knospen aufgehen, beginnen Blätter zu schlagen und Blüten hervorkommen. Danke, bist du ein Gott, der Wunder tut. Du bist nicht angewiesen auf unsere Grenzen. Du hast viel, viel mehr Dimensionen, als wir uns das vorstellen können. Und ich bitte dich, Herr, segne du alle diese Vertreter von Familien, von Häusern, die hier sind. Du weißt genau, was jedes Einzelne beschäftigt. Ich bete dich an, ich gebe dir alle Ehre. Du bist wunderbar, Jesus. Amen. Amen. Ja, nehmt doch diesen Stein mit und ihr könnt noch einen Moment an euren Platz gehen. Und wenn jemand nach dem Gottesdienst noch einen Stein holen will, dann macht das ungeniert.